Matt, Matt und Hurra, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück bei dem Leselord und bei Das Leb ist zu kurz, Teil 3. Wir lesen noch ein wenig weiter aus der schönen Geschichte, die uns der fantastische Ahmed zur Verfügung gestellt hat. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Mögest du noch ein paar Verkäufe tätigen, deines wunderbaren Werkes? Ich weiß nicht, ob es immer noch kostenlos auf Amazon zur Verfügung steht, für alle anderen, die vielleicht mitlesen möchten, um mich auf meine Fehler hinzuweisen, oder die sagen, ja, ich möchte es vielleicht verschenken an Leute, die ich ich wollte jetzt gerade sagen, die ich nicht leiden kann, aber vielleicht Leute, die den gleichen Humor haben wie ihr, den ihr sagen könnt, Mensch, guck dir das mal an, check this out. Ihr könnt sie auch gerne übrigens an meine an meine Videos verweisen. Aber so ist das halt eine Win-Win-Situation. Ein parasitäres Verhältnis von der Ahmed kreiert und ich wanze mich da dran und lese vor. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht der Sinn des Lebens? Leben und leben lassen. Genau. Und wir sind jetzt wieder zurück in unserer wunderbaren Geschichte. Ich glaube, er hieß Karim. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgend so ein Türke halt. Oh Gott. Ich versuche nicht rassistisch zu sein. Ich weiß, es fällt mir schwer. Nein, Spaß. Genau, wir hatten jetzt also in der letzten Folge sehr viele neue Inputs bekommen. Zum einen, dass unser Held sich bei seiner Kollegin Maria in Anführungsstrichen leer gebumst hat. Es steht auch wortwörtlich so im Text. Und als er das erste Mal bei ihr war, hat er eben in der Zeitung diesen Bericht von einem Affen gesehen im Zoo. Und er ist daraufhin seiner Intuition gefolgt, diesem Ruf in seinem Leben, und dachte sich, yo, ich gehe jetzt dahin zu diesem alten Gorilla namens Franz. Und dieser alte Gorilla namens Franz entpuppte sich als eine, ja, göttliche Entität, ein Gott, vielleicht der Gott. Er sagt, er ist nicht der Gott, sondern er hat auch eine höhere Stelle, an die er sich wenden muss, an die er Ergebnisse vorzeigen muss. Also im Prinzip die gleiche Scheiße, wie wir alle zu ertragen haben. Jeder von uns hat irgendwo jemanden über sich stehen. Es sei denn, man ist Arbeitsloser oder Quatsch. Es sei denn, man ist selbstständiger Schichtarbeiter. Dann natürlich nicht. Obwohl man dann auch natürlich noch die ganzen Ämter über sich hat, an die man seine Steuern abführen muss, seine Krankenkasse. Also man ist schon im Leben immer eigentlich irgendwie im Hörig. Es sei denn, man ist der König oder im Gefängnis, asozial, keine Ahnung. Aber nee, gerade im Gefängnis. Egal, ich höre jetzt mal auf hier zu philosophieren. Jedenfalls hat Franz, der Gorilla, dem Karim die Aufgabe gegeben, seine Chefin Bettina zu ermorden. Warum auch immer. Und Bettina hat ihm jetzt, nachdem er den Tag geschwänzt hatte, um im Zoo mit Franz zu sprechen, eine Abmahnung gegeben. Und er hat natürlich geschleimt und versucht, sie zu reizen, in der Hoffnung, dass sie ihn angreifen würde. Sie hat es aber nicht getan. Und nun sind wir wieder hier. Karim sitzt im Büro der Chefin mit der Abmahnung vor sich und die Chefin Bettina hat den Raum verlassen. Und hier steigen wir erstmal wieder in die Geschichte ein. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ach so, eine Sache, die ich euch noch sagen wollte unbedingt, bevor es jetzt losgeht. Prost. Statt mich anzugreifen, bleibt sie aber wie angewurzelt stehen. Ich muss ihr noch einen Schubs geben. Bettina, möchtest du noch was loswerden? Du kannst mir wirklich alles sagen, bohr ich nach. Sie verlässt wortlos den Raum. Schade. Den restlichen Arbeitstag verbringe ich mit dem Schmieden meines Mordplans. Ich höre, wie Bettina mit ihrem Ehemann telefoniert und dabei mehrmals erwähnt, wie sehr sie sich aufs gemeinsame Wochenende freut. Er hat vor einigen Monaten einen Job in München angenommen und ist nur noch Freitag und bis Sonntag zu Hause. In meinem Kopf herrscht nun absolute Klarheit. Bettina wohnt Im Stadtteil Johannes, nur einen Steinwurf vom Vinylhändler meines Vertrauens entfernt. Oh, sehr, sehr sympathisch. Ich werde heute Abend kurz den Laden aufsuchen, um einen erinnerungswürdigen Plausch mit dem Besitzer zu halten. Falls ein Zeuge später berichtet, mich in der Nähe des Tatorts gesehen zu haben, kann ich ein wasserdichtes Alibi vorweisen. Ich starre weiter in meinen Monitor und versuche, Franz zu kontaktieren. Franz, bist du da?
Deine Vorgesetzte lebt noch,
Tönt seine Stimme in meinem Kopf. Ja, aber ich werde sie heute Abend besuchen und die Sache erledigen. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben?
wusstest du, dass sie Diabetikerin ist? Du könntest ihre Insulinspritze manipulieren. Außerdem hat sie einen Kaminofen, der sich bestens für eine Kohlenmonoxidvergiftung eignet. Es sind schon Kaminbesitzer ertrunken, weil sie in der Badewanne bewusstlos wurden. Eine Kombination aus starkem Unterzucker und Sauerstoffmangel wäre besonders tragisch und niemand würde Verdacht schöpfen.
Klärt Franz mich auf. Danke für diese wertvollen Hinweise. Ich werde sie aber nicht nur töten, weil du es von mir verlangst, sondern weil sie eine abscheuliche Kreatur ist, die den Tod verdient. Ich melde mich wieder, sobald ich mich darum gekümmert habe. Ich verbringe die Mittagspause mit Maria. Wir gehen im Burggraben spazieren. Sie labert unentwegt, doch das ist okay, da ich ohnehin nicht zuhöre. Vorfreude keimt in mir auf. Heute Abend werde ich Bettina beenden und es wird mir zweifellos große Freude bereiten. Maria bleibt stehen, um mich zu küssen. Sie ist vollkommen ahnungslos und dumm, aber irgendwie beneide ich sie dafür. Dass sie mich liebt, wirft wiederum ein negatives Licht auf ihren Charakter. Es gibt viele Männer, die mehr zu bieten haben als ich, aber vielleicht hat sie ein geringes Selbstwertgefühl und glaubt, dass sie keinen besseren verdient. Ich könnte mich auch irren. Frauen verfügen in der Regel über eine gute Intuition. Es ist möglich, dass Maria mein wahres Potenzial erkennt und bereits die Person sieht, die ich einmal sein werde. Franz hatte Milliarden von Möglichkeiten und er hat sich nicht ohne Grund für mich entschieden. Der Rest des Arbeitstages vergeht wie im Flug, denn es macht tatsächlich Spaß, einen Mord zu planen. Anfangs waren meine Gedankengänge zu kompliziert und umständlich. Ich wollte Bettina erst einmal fesseln und knebeln, um ihr in Ruhe zu erklären, warum sie den Tod verdient hat. Das wäre aber mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden. Die simpelsten Lösungen sind stets die besten, also werde ich Bettina einfach meine Hand auf Mund und Nase pressen, bis sie das Bewusstsein verliert. Dann schüre ich den Kamin mit ein paar Holzscheiten an, die ich vorher befeuchte, um die Rauchentwicklung zu begünstigen. Anschließend werde ich ihren Schwabbelkörper in die Wanne setzen und zusehen, wie sie ertrinkt. Nichts wird auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Nach der Arbeit fahre ich mit der Straßenbahn nach Johannes. Das Viertel war mal Nürnbergs Hochburg der Gentrifizierung und jetzt ist es immer noch beschissen. Dort wird nicht gelebt, sondern nur gewohnt. Ich setze mich in ein Hipster-Café und genehmige mir einen Käsekuchen. Er schmeckt super cremig und leicht, mit dezenter Zitrusnote. Der Betreiber ist echt nett und nimmt sich sogar Zeit, mir das Rezept zu erklären. Das Geheimnis ist, den Kuchen bei niedriger Temperatur in mehreren Etappen zu backen. In Abständen von 15 Minuten wird er aus dem Ofen geholt, um mit einem Messer den Teig vom Rand der Form zu lösen. Dadurch kann die heiße Luft entweichen, welche ansonsten für Risse und eine ungleichmäßige Konsistenz sorgt. Ich bedanke mich mit einem großzügigen Trinkgeld und verlasse das Café. Anschließend statte ich meinem Lieblingsplattenladen einen Besuch ab. Wir fachsimpeln etwas und dann höre ich mir die Neuzugänge an. Roger empfiehlt mir eine 7-Inch-Box mit Klassikern des Chess-Labels. Was macht Bettina wohl gerade? Wahrscheinlich stopft sie sich Snacks in den Rachen, um ihr Übergewicht zu halten. Die dumme Sau weiß nicht, dass sie gleich sterben wird, und zugegebenermaßen euphorisiert mich dieser Gedanke. Ich bezahle die 7-Inch-Box, während ich lautstark verkünde, dass ich jetzt nach Hause muss, um Simpsons nicht zu verpassen. Ich verlasse das Geschäft, biege in den Kirchenweg ab, bleibe vor einem renovierten Altbau stehen und suche das passende Klingelschild. Zetterlein steht an dritter Stelle, also wohnt sie im zweiten Geschoss. Ich betätige die Klingel.
Hallo?
Krächzt es aus der Gegensprechanlage. Bettina, ich bin's, Karim. Können wir bitte reden? Frage ich unterwürfig. Sie antwortet nicht, jedoch wird der Türöffner betätigt. Während ich eintrete, blicke ich mich noch einmal um. Es sind keine Passanten zu sehen. Ich erklimme die Stufen, um in die zweite Etage zu gelangen. Eine Tür ist leicht geöffnet, durch den Schlitz ist die linke Hälfte von Bettinas teigiger Fratze zu erkennen. Die Überraschung steht ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Oh, Kapitel 3. Der Tod ist langweilig. Weiter geht's. Ich versuche, wie ein Häufchen Elend auszusehen. Hätte ich einen Hut, dann würde ich diesen jetzt abnehmen und demütig mein Haupt senken. Hallo Bettina, sorry, dass ich dich so einfach überfalle, aber mir war es wichtig, mal privat mit dir zu reden, auf neutralem Boden.
Das ist meine Wohnung, also nicht wirklich neutral, stellt Bettina klar.
Die dumme Sau muss wie immer das letzte Wort haben. Wie dem auch sei, seit du Teamleiterin bist, ist in unsere Beziehung der Wurm drin, als würden wir auf unterschiedlichen Frequenzen kommunizieren. Das ist sehr schade und darum frage ich einfach mal ganz direkt, was genau ist denn unser Problem? Bettina seufzt und öffnet die Tür etwas weiter.
Unterschiedliche Frequenzen. Glaub mir, ich hab dich vorhin sehr gut verstanden. Komm rein.
In der Wohnung riecht es nach Mikrowellenfertiggericht. Ein vertrautes Aroma aus Brühe und Furz. Sie geleitet mich in die Küche und deutet auf einen Stuhl. Ich setze mich langsam, beinahe zaghaft, und trage dabei eine besorgte Miene zur Schau. Sie holt eine Flasche Wasser aus ihrem Riesenkühlschrank, der sogar mit einem Eiswürfelbereiter ausgestattet ist. So ein geiles Teil hätte ich auch gerne, aber leider verdiene ich zu wenig. Die Küche ist gemütlich eingerichtet, aber ein Hauch zu rustikal. Der dunkle Holztisch weist eine schöne Maserung auf und war sicher nicht billig. Ich weiß nicht, ob er wirklich antik oder nur auf alt getrimmt ist. An der Wand hängt ein Holzschild mit der Aufschrift »Meine Küche, meine Regeln«. »Darf ich das kurz hier ablegen?«, frage ich. Bettina nickt und ich lege meine Vinylstore-Tüte auf den Stuhl neben mich.
»Magst du was trinken? Wasser? Kaffee?«
erkundigt sie sich höflich. Von ihrer üblichen Feindseligkeit ist nichts zu spüren. Ich lehne dankend ab und beginne Teil 2 meines Plans. Okay, eigentlich habe ich keinen mehrstufigen Plan entwickelt, aber laut meiner Google-Recherche besteht ein Mord immer aus 3 Stufen. Erst die Vorbereitung, dann die Tat selbst und anschließend das Verwischen der Spuren. Ich werde den Schwächling spielen, Bettina etwas vorjammern und sie um Gnade anflehen. Sie wird es genießen, mich in der unterwürfigen Rolle des Bittstellers zu erleben, und genau dann, wenn sie am wenigsten erwartet, schlage ich zu. Also, Bettina, wie fange ich am besten an? Okay, ich habe das Gefühl, dass da ein Problem zwischen uns besteht, aber ich weiß nicht warum. Ich werde dich nicht anflehen, die Abmahnung zurückzunehmen, aber ich will dir nur sagen, dass ich dich für eine starke, kompetente Frau halte und wirklich froh bin, dass du unser Team leitest. Das war kein Sarkasmus vorhin. Ich glaube eher, dass du mit Komplimenten nicht umgehen kannst und deshalb immer den harten Macker spielst. Das wirkt sich dann zwangsläufig auf das Verhalten deiner Mitarbeiter aus, und egal was ich tue, ich scheine bei dir nie den richtigen Ton zu treffen. Das macht mich fertig. Weißt du, wie oft ich nachts wach im Bett liege und mich deswegen mies fühle, erkläre ich mit trolldoofem Blick.
Okay, wie war das nochmal? Erwidert Bettina. Ich hätte mich fast mal auf die fette Sau gesetzt, weil sie wie ein Sitzsack geformt ist,
sagt sie mit unnatürlich tiefer Stimme. Achso.
Ich hätte mich fast mal auf die fette Sau gesetzt, weil sie wie ein Sitzsack geformt ist,
sagt sie mit unnatürlich tiefer Stimme. Ich kann ihr nicht folgen. Sorry, was? Frage ich.
Ich hätte mich fast mal auf die fette Sau gesetzt, weil sie wie ein Sitzsack geformt ist. Den Spruch
hast du 2018 bei uns in der Weihnachtsfeier auf der Raucherterrasse abgelassen. Weißt du das nicht mehr?
Sie hat Tränen in den Augen und ich fühle mich mies. Oh, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. War ich sehr betrunken? Das tut mir total leid, lüge ich. In Wirklichkeit kann ich mich noch genau daran erinnern, denn ich war nüchtern und der Abend noch jung. Bettina beginnt zu weinen.
Ich bin extra zur Raucherterrasse gelaufen, um euch Bescheid zu geben, damit ihr die Weihnachtstombola nicht verpasst. Ich hatte mir so tolle Preise für euch ausgesucht. Und dann komme ich da raus und muss diese schrecklichen Dinge über mich hören. Denkst du, ich weiß nicht, dass ich fett und hässlich bin? Du bist übrigens auch kein Adonis. Welches Recht hast du, über meinen Ausriss zu urteilen?
Schluchzt sie, während sie aufsteht, um sich die Nase zu putzen. Zum ersten Mal wirkt Bettina nicht wie ein totales Arschloch. Ich bemerke, dass wir uns in gewisser Weise ähneln. Ich fresse meinen Kummer auch lieber in mich hinein, statt Leute zu konfrontieren. Verdammt, sie ist zutiefst verletzt und es ist meine Schuld. Als ich aufstehe, um sie zu trösten, beginne ich selbst zu weinen. Ich fühle mich wie Dreck. Man sagt schreckliche Dinge über Menschen, wenn sie nicht anwesend sind. Hätte ich gewusst, dass sie mithört, dann hätte ich diese Beleidigung niemals ausgesprochen. Damals empfand ich es als total witzig, aber nun werden mir die schrecklichen Auswirkungen der verbalen Entgleisung erst so richtig bewusst. Es tut mir so unendlich leid, Bettina. Ich weiß nicht, was ich sagen oder tun kann, um es wieder gut zu machen. Ich fühle mich scheiße und wie das größte Arschloch der Welt. Ich hätte so etwas niemals sagen dürfen und ich wünschte mir, du hättest mich damals gleich an Ort und Stelle zur Rede gestellt. Dann wäre sicher vieles anders gelaufen. Ich schäme mich so, beichte ich ihr unter Tränen. Bettina wirkt einerseits verwirrt, aber auch erleichtert. Die Barriere, die sie normalerweise umgibt, ist verschwunden. Sie umarmt mich und wir weinen gemeinsam. Es tut gut, einfach mal loszulassen. Es ist ein kurzer Moment der Wahrhaftigkeit. 2 tief traurige Menschen, die einander Halt und Schutz geben. Ich bin so froh, dass diese unsichtbare Mauer zwischen uns endlich eingerissen wurde. Es ist ein positiver Neuanfang und der Beweis dafür, dass man nie aufhören sollte, miteinander zu reden. Kommunikation ist das beste Mittel gegen Hass, da bin ich mir absolut sicher. Wir lösen die Umarmung und Bettina wischt sich die Tränen weg.
Mann, warum haben wir uns nicht schon viel früher ausgesprochen? Das hätte uns so viel Frust erspart, du Arsch. Wir versprechen uns jetzt hoch und heilig, in Zukunft immer ehrlich zueinander zu sein, antworte ich. Okay, versprochen. Komm, darauf stoßen wir an.
Bettina dreht sich lächelnd zum Kühlschrank und ich lege schnell meine Hand auf ihr Gesicht, um Mund und Nase luftig zu versiegeln. Sie wehrt sich nicht. Wahrscheinlich braucht sie einen Moment, um zu kapieren, was gerade passiert. Einen Augenblick später beginnt sie zu zucken und in meine Handfläche zu kreischen, sodass ich etwas mehr Kraft aufwenden muss. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade zu hören ist, aber hier geht gerade der Feueralarm los. Also die Feuerwehrsirene. Das ist nicht dein Ernst, oder? Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Ihr habt mir einen Großalarm ausgelöst. Etzeler, fliegt ihr raus. Also das geht jetzt wohl wirklich zu weit. Morgen ist nix mehr. Tschüss. Meine Güte, wie lang geht das denn? Sind die Russen da? Was ist passiert? Ey, der hört ja gar nicht mehr auf, Digga. Holy shit. Boah. Eieieiei. Also das war jetzt der erste. Ich glaube, anhand der Anzahl und Länge der Geräusche kann man immer hören, was für ein Alarm es ist. Geht jetzt nochmal hoch. Eieieiei. Wie man hier auf der Aufnahme gerissen würde, unglaublich. Aber gut, falls ich es noch nicht gesagt habe, herzlich willkommen zur schlechtesten Show im Internet. Und ich war gerade so schön drin, ey, Mann. Ach, ist doch alles. Alles für den Arsch. Ein mega langes Signal. Wofür steht das? Was bedeutet das? Haben wir jetzt einen Großalarm ausgelöst? Ach, meine Güte. So, lieben Hater. ja, sorry dafür. Das bleibt natürlich alles drin. Also ich schneide hier nichts raus. So, ja. Karim wollte gerade einen Mord begehen, glaube ich, bevor wir unterbrochen wurden. Meine Güte. Ich glaub's das nicht? What the fuck? Notfallalarm, Probewarnung. Ja, danke. Meine Güte. Eieieiei. Also sorry für alle, die sich das zum Schlafen anhören. Das ist. Boah, jetzt geht auch noch mein Handy hier los, ey. Alter. So. Ich bin tot erschrocken, ey. Okay. Bettina dreht sich lächelnd zum Kühlschrank und ich lege schnell meine Hand auf ihr Gesicht, um Mund und Nase luftig zu versiegeln. Sie wehrt sich nicht. Wahrscheinlich braucht sie einen Moment, um zu kapieren, was gerade passiert. Einen Augenblick später beginnt sie zu zucken und in meine Handfläche zu kreischen, sodass ich etwas mehr Kraft aufwenden muss. Ich drücke sie fest gegen die Wand, damit ihr weniger Raum für Gegenwehr bleibt. Sie ist viel kleiner und schwächer als ich, trotzdem darf ich nichts dem Zufall überlassen. Wenn sich zwischen meinen Fingern auch nur die kleinste Lücke bildet, werden Bettinas Schreie sofort die Nachbarn alarmieren. Die Luftzufuhr dauerhaft zu blockieren ist nicht einfach, denn Tränen, Rotze und Speichel machen ihr Gesicht extrem glitschig. Ich spüre ihren heißen Atem, was bedeutet, dass Atemluft zwischen meinen Fingern entweicht. Ich drehe mein Handgelenk etwas, um die luftdichte Blockade aufrechtzuerhalten. Bettina wehrt sich weiter und genau das unterscheidet uns voneinander. An ihrer Stelle hätte ich längst aufgegeben. Doch sie kämpft, auch wenn die Lage aussichtslos ist. Sie weiß, dass sie keine Chance hat, trotzdem zappelt und schreit sie weiter. Auch im Büro erweckt sie stets den Eindruck, als bereite es ihr Freude, ihren Mitarbeitern das Leben schwer zu machen. »Wie kann man nur so stur sein? Du weißt nie, wann Schluss ist!« keife ich sie an. Bettina reagiert, indem sie ihre Fingernägel in meinen rechten Unterarm vergräbt und versucht, mit den Füßen zu stampfen. Da ich sie gegen die Wand drücke, kann sie ihre Beine aber nicht weit genug anheben, um Radau zu machen. »Du bist schwer vom Begriff, oder? Es ist vorbei, also hör jetzt auf mit den Kapriolen!« keuche ich ihr ins Ohr. Bettina wehrt sich noch heftiger. Ich drücke sie fester an die Wand und nun keimt Panik in mir auf. Ich darf ihr unter keinen Umständen Verletzungen zufügen. Ein paar blaue Flecken an der falschen Stelle und schon ermittelt die Polizei wegen Mordes. »Du blöde Sau, machst alles nur noch schlimmer«, zische ich. Nach einer gefühlten Ewigkeit sackt sie endlich zusammen und ich gehe in die Knie, um sie sanft auf den Boden abzusetzen. Mund und Nase halte ich weiter zu. Sicher ist sicher. Eigentlich wollte ich sie nur bewusstlos machen, um sie anschließend in der Wanne zu ertränken. Ich glaube aber, dass sie bereits tot ist. Werden sich ihre Lungen trotzdem mit Wasser füllen, wenn ich sie in die Wanne lege? Verdammte Scheiße, warum ist sie gestorben, statt nur bewusstlos zu werden? Selbst als Leiche macht mir die fette Sau nur Probleme. Könnte ich ihr vielleicht mit einer Gießkanne oder einem Schlauch etwas Badewasser durch die Nase einflößen? Sie hat im Büro mal etwas von einer Nasendusche erzählt. Wo ist das Ding? Damit wäre es sicher möglich, Wasser in ihre Lunge zu bekommen. Ich verabschiede mich gleich wieder von der Idee, aus Angst ihre Naseninnenwände zu verletzen. Es wird am besten sein, sie einfach in die Wanne zu legen und ihr eine zu hohe Dosis Insulin zu spritzen. Ich darf mir keine weiteren Fehler erlauben. Durchatmen, gründlich vorgehen, nichts überstürzen. Franz hat mir diese Aufgabe zugeteilt. Es ist schon wieder Alarm. Das kann doch nicht wahr sein.
Halt dein Maul!
Es hört einfach nicht auf! Mach, dass es aufhört! Mach, dass es aufhört!
Dorian!
Scheiße! Ey, was ist heute los, Digga? Wo ist... Was geht hier ab? Ist jetzt fertig? Mein Gott.
Also ich glaube...
Jetzt geht wahrscheinlich gleich wieder das Handy los. Scheiß Warn-App. Also ich glaube tatsächlich, dieses kurze Wii-Wii-Wii, also das ist Zeichen für Fehlalarm oder das Gefahr gebannt, so ungefähr. Ich hoffe, sie haben den Marschflugkörper aus Russland frühzeitig abschießen können. Ey, meine Güte. So. Franz hat mir diese Aufgabe zugeteilt, um mich zu testen, und ich werde ihn bestimmt nicht enttäuschen. Ich hatte mir das Töten aber schöner vorgestellt. Serienkiller behaupten, dass man es spürt, wenn das Leben aus dem Opfer entweicht. Viele sprechen von einem erhebenden Gefühl der Omnipotenz, wann man Herr über Leben und Tod ist. Ich habe nichts von all dem gespürt, nur eine leichte körperliche Anstrengung, so als hätte ich gerade einige Liegestütze absolviert. Es ist wie mit dem Skifahren. Alle hatten mir versichert, ich müsse es selbst ausprobieren, um die wahre Faszination zu verstehen. Irgendwann stand ich dann selbst auf den Brettern und es war eiskalt, die Pisten überfüllt und meine Knie überlastet. Kurz, eine riesengroße Enttäuschung. Stehe ich vielleicht unter Schock und unterdrücke unterbewusst meine Emotionen? Mein rechter Arm schmerzt jedenfalls gewaltig, auch wenn die Kratzer nicht zu tief sind. Ich sollte die nächsten Tage nur langärmelige Oberteile tragen. Ich suche im Schrank unter dem Waschbecken nach Spülhandschuhen, um nicht überall Fingerabdrücke zu verteilen. Ich finde so medizinische Dinger aus Latex, die sich sehr angenehm tragen. Nun zerre ich Bettina immer vorsichtig ins Badezimmer, das sich direkt gegenüber der Küche befindet. Sie wiegt eine Tonne und am liebsten würde ich ihr einen Tritt verpassen, weil sie meinen Job erschwert. Ich drehe den Wasserhahn auf, um die Wanne zu füllen. Anschließend nehme ich den Kamin im Wohnzimmer unter die Lupe. Es ist einer dieser modernen, freistehenden Kaminöfen und ein sehr dunkles Metallfinish bildet einen hässlichen Kontrast zur restlichen Einrichtung. Wie ein futuristischer Roboter in einem alten Bauernhaus. Diese geschmackliche Entgleisung kostet Bettina weitere Sympathiepunkte. Ich nehme ein paar Holzscheite mit in die Küche, um sie im Waschbecken mit etwas Wasser zu benetzen. Feuchtes Holz setzt beim Verbrennen mehr Schadstoffe frei. Mein Wunschszenario wäre, dass Nachbarn durch die Rauchentwicklung in Sorge geraten und die Feuerwehr alarmieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, mische ich das feuchte Holz mit trockenen Scheiten, sonst könnte das Feuer ausgehen. Wo ist der Kaminanzünder? Ich suche in der Metallschatulle auf dem Innensims des Fensters. Bingo. Während ich ein Zündholz aus der Verpackung nehme, bemerke ich den Rauchmelder an der Decke. Fuck. Wie dumm kann man eigentlich sein? Warum fällt mir das jetzt erst ein? Ich muss schnell eine Entscheidung treffen. Franz, hörst du mich? Keine Reaktion. Was mache ich mit den Rauchmeldern, Franz? Dass Franz mein Flehen ignoriert, ist der endgültige Beweis dafür, dass ich mich in einer Prüfung befinde. Schließlich kann man bei einer Schulaufgabe den Lehrer auch nicht nach der Antwort fragen. Durchatmen, gründlich vorgehen und nichts überstürzen. Ich beschließe, die Batterien zu entnehmen. Es gibt bestimmt einige Kaminbesitzer, die das machen. Bei mir zu Hause piept der Rauchmelder in der Küche immer, wenn ich Pfannkuchen zubereite und vorher vergesse, das Fenster zu öffnen. Ich steige dann wie ein dressierter Affe auf einen Stuhl, um ein Knöpfchen am Gehäuse zu drücken. Vielleicht hatte Bettina keinen Bock mehr auf die ständigen Fehlalarme und deshalb hat sie eben die Batterien aus den Rauchmeldern entfernt. Ist doch logisch. Soll sie wegen der nervigen Piepserei etwa auf das romantische Kaminfeuer verzichten? Ich schnappe mir einen Stuhl als Leiterersatz und und keine 2 Minuten später liegen die Batterien aller Rauchmelder in der Küchenschublade. Während sich die Wanne füllt und der Kamin langsam mit der Rauchbildung beginnt, ziehe ich Bettina aus. Ich entferne die Kleidung äußerst vorsichtig, schließlich soll es so aussehen, als habe sie sich ganz entspannt nach Feierabend ihre Klamotten entledigt, um ein Bad zu nehmen. Ich kann es mir nicht erlauben, etwas zu zerreißen. Jeans und Sweatshirt hänge ich sorgfältig über den Heizkörper. Dann hebe ich ihre Beine an, um das Höschen zu entfernen und bemerke, dass sie sich während ihres Todeskampfs eingeschissen hat. Glücklicherweise ist es nur eine kleine Menge. Unangenehm ist es trotzdem und ich muss mich beinahe übergeben, während ich sie mit Klopapier sauber mache. Sie wirkt gar nicht wie ein toter Mensch, sondern wie eine Puppe. Bei einem Ersten-Hilfe-Kurs musste ich vor Jahren auch mit einer Puppe hantieren und fühlt sich nicht anders an. Abgesehen von der Scheiße. Slip und BH landen in der Wäschetrommel, die neben der Waschmaschine steht. Bettinas Fingernägel sind sehr kurz und abgekaut. Trotzdem konnte sie mir den Arm blutig kratzen. Ich greife mir den Nagelklipper, der auf der Ablage unter dem Badezimmerspiegel liegt, um sie etwas zu trimmen. Anschließend wische ich ihre Finger sorgfältig ab, um meine DNA restlos zu entfernen. Zumindest hoffe ich, dass keine verwertbaren Spuren übrig bleiben. Bettina sieht friedlich aus und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir unsere Differenz am Ende doch noch beilegen konnten. Ich hatte in den vergangenen Jahren kein einziges nettes Wort für sie übrig. Mich über ihre Fettleibigkeit auszulassen war einfach nur fies, zumal ich selbst übergewichtig bin. Ich möchte, dass du weißt, dass ich nicht wirklich ein Problem mit deinem Gewicht oder deinem Aussehen hatte. Ich glaube, das war einfach ein Abwehrmechanismus, um meinen Selbsthass zu kaschieren. Tut mir echt leid, flüsterte ich ihr ins Ohr. Ich werde jetzt mal nicht erwähnen, dass schon wieder der Alarm los ist. Mir reicht's einfach. Vielleicht sollte ich sie küssen oder noch einmal umarmen, so als ultimativen Akt der Wiedergutmachung. Falls es ein Leben nach dem Tod gibt, würde sie diese kleine Geste sicher zu schätzen wissen. Ich bin hin und her gerissen und beschließe mich kurz neben sie zu legen, aber es fühlt sich falsch an. Außerdem irritiert mich ihr starrer Blick ins Leere. Ich küsse ihre linke Wange, um mich von ihr zu verabschieden. Im Film berühren die Helden die Augenlider ihrer verstorbenen Mitstreiter sanft mit den Fingern, um sie zu schließen. So als würden sie über den Bildschirm eines Smartphones wischen. Ich versuche es, aber Bettinas Augen bleiben offen. So als würde sie sich dagegen sträuben. Bettina in die Wanne zu bekommen, ohne ihrem Körper Blessuren zuzufügen, wird nicht leicht. Natürlich bekommt jeder Mensch mal eine Schramme oder einen blauen Fleck ab, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Leichenfund jede noch so kleine Verletzung dokumentiert werden muss, um sie als Todesursache ausschließen zu können. Wie war das nochmal in diesem einen Thriller aus Frankreich? Darin wurde der Mörder überführt, weil Schlaftabletten, Suizid und ein posthum gebrochener Zeh nicht zusammenpassen. Erst richte ich vorsichtig ihren Oberkörper auf, um sie in eine sitzende Position zu bringen. Nun lege ich den linken Arm unter ihre Kniekehlen und den rechten auf ihren fleischigen Rücken. Ich atme tief ein, um meine Kräfte zu sammeln und stelle fest, dass ich es aus dieser Position nicht schaffen werde. Also stehe ich auf, gehe in die Hocke und versuche es noch einmal. Mit größter Mühe hebe ich sie über den Rand der Wanne und lasse sie vorsichtig ins Wasser gleiten. Durch die Anstrengung entweicht mir ein lauter Furz und ich muss lachen. Ich überlege, etwas Badesalz in die Wanne zu kippen, doch da stehen gleich 4 unterschiedliche Flaschen. Die falsche Sorte könnte unnötige Fragen aufwerfen. Ich bin überfragt, da ich mich eigentlich nur im Falle einer Erkältung in ein Bad einlasse. Das ist die Idee. Ich verwende einfach das Erkältungsbad. Dann denken alle, dass Bettina erkältet und angeschlagen war. Anschließend rühre ich ein wenig mit der Hand im Wasser herum, um das Zeug zu verteilen. Ich gehe zurück in die Küche, wo ihre Handtasche auf der Theke liegt. Den Insulin-Pen muss ich darin nicht lange suchen und dank Google ist auch die richtige Dose schnell gefunden. Im Badezimmer sehe ich mir Bettinas Bauch und Oberschenkel an, um ihre bevorzugte Einstichstelle zu identifizieren. An ihrer Wampe entdecke ich ein paar rote Punkte. Ein kurzer Pieks und nach wenigen Sekunden ist alles erledigt. Mittlerweile macht sich der Qualm bemerkbar und da Bettina nicht automatisch unter die Wasseroberfläche gleitet, ziehe ich sachte an ihren Füßen. Von ihrem Gesicht steigen Luftblasen auf. Vielleicht dringt tatsächlich Wasser in ihre Lunge. Ich verlasse das Badezimmer und setze mich kurz in die Küche, um in Ruhe nachzudenken. Habe ich was übersehen? Meine Tüte hänge ich sicherheitshalber an den Griff der Wohnungstür, damit ich sie beim Gehen nicht vergesse. Ich checke gewissenhaft alle Zimmer und werfe einen letzten Blick auf die Leiche. Wie sieht jemand aus, der in der Wanne bewusstlos wird und ertrinkt? Sollte ich vielleicht eines der Beine anwinkeln? Laut Google dauert es einige Stunden, bis die Leichenstarre einsetzt, also kann ich Bettinas Körperhaltung problemlos manipulieren. Ich versuche, einen Look hinzubekommen, der mehr nach Zufall aussieht. Anschließend wische ich die Erkältungsbadflasche, das Kamingeschirr und sämtliche Oberflächen ab, die ich berührt habe. Scheiße. Wäre ich bei der Spurensicherung, dann würden mich frisch gereinigte Oberflächen neben meiner Leiche stutzig machen. Wieder hege ich Zweifel, aber jetzt kann ich es ohnehin nicht mehr ändern. Ich halte mein rechtes Ohr gegen die Wohnungstür, um sicherzugehen, dass die Luft rein ist. Dann öffne ich sie leise. Im Treppenhaus begegnet mir niemand, und draußen vor der Tür ist auch nichts los. Ich richte den Blick nach unten und tue so, als würde ich in meiner Tüte wühlen, während ein Auto im Schritttempo vorbeifährt. Der Typ hinter dem Steuer interessiert sich aber nicht für mich. Er scheint einen Parkplatz zu suchen, und ich spaziere entspannt in Richtung Haltestelle. Während ich in der Straßenbahn sitze, muss ich mir das Grinsen verkneifen. Die anderen Fahrgäste haben keinen blassen Schimmer, dass ein Killer unter ihnen weilt. Jeder von ihnen könnte mein nächstes Opfer sein. Wie oft saß ich schon neben einem Mörder, ohne es zu wissen? Am liebsten würde ich meinen nach Bier stinkenden Sitznachbarn erzählen, dass ich gerade meine Chefin umgebracht habe. Er soll ruhig wissen, dass ich in der Nahrungskette weit über ihm stehe. Während ich ihn anstarre, steht er auf und verschwindet im hinteren Teil des Waggons. Ich blicke glücklich aus dem Fenster und genieße diesen Moment des Triumphs. Bevor ich nach Hause gehe, statte ich unserer Stadtteilkneipe einen Besuch ab. Vor dem Eingang tummeln sich ein paar Raucher, also zünde ich mir eine Kippe an. Ich gebe zwei Typen Feuer, die mich auf meine Tüte mit dem Vinyl-Logo ansprechen. Ich zeige ihnen stolz die Singlebox, die ich gekauft habe, und suche anschließend die Herrentoilette auf, um die Einweghandschuhe zu entsorgen. Da ich allein bin, spüle ich sie einfach nach dem Pinkeln in der Kloschüssel runter. Zu Hause angekommen, lege ich mich auf die Couch. Zwar bin ich nicht müde, aber es war ein echt langer Tag. Ich frage mich, ob die Rauchentwicklung in Bettinas Wohnung bereits die Nachbarn auf den Plan gerufen hat. Wahrscheinlich haben sie längst die Feuerwehr alarmiert, welche die Tür eingetreten und Bettinas Leiche gefunden hat. Der Gedanke verursacht in mir eine Mischung aus Panik und Erregung. Denn falls ich etwas übersehen oder vergessen haben sollte, bin ich geliefert. Ich habe schon etliche Knastdokus gesehen und keine davon vermittelte ein positives Bild vom Leben hinter Gittern. Es wird Zeit, Franz zu informieren. Franz, kannst du mich hören?
Ich sagte doch, dass es ganz einfach ist, antwortet er.
Es lief nicht hundertprozentig nach Plan, aber ich denke, dass ich es dennoch gut hinbekommen habe.
Ja, du hast mich positiv überrascht. Erhol dich und denke über deine nächsten Schritte nach, erklärte Franz.
Franz ist offenbar kein Freund großer Worte. Er hat mich zwar gelobt, aber ich hätte gern etwas mehr geplaudert, um zu erfahren, warum er Bettinas Tod wollte. Und das ist nur eine von etwa 3456 Fragen, die ich ihm gerne stellen würde. Mein Handy vibriert. Maria hat mehrmals versucht, mich anzurufen. Ich möchte jetzt nicht reden und antworte mit einer WhatsApp-Nachricht. Sorry, bin schlecht gelaunt wegen der Abmahnung heute. Will dich nicht damit belasten. Gute Nacht und erholsame Träume, schreibe ich. Sie antwortet mit einem Knutsche-Selfie. Soll ich mich für sie auch mit Knutschmund fotografieren? Nein, ich möchte nicht, dass solche Bilder von mir im Umlauf sind. Ich schließe kurz die Augen und als ich sie wieder öffne, ist es schon hell. 6 Uhr morgens. Doch mir kommt es so vor, als wäre ich erst vor fünf Minuten eingeschlafen. Eigentlich müsste ich erst in einer Stunde aufstehen, doch ich kann sowieso nicht mehr pennen. In einem Mafia-Roman habe ich mal gelesen, dass Bullen misstrauisch werden, wenn Verdächtige plötzlich ihre langjährigen Gewohnheiten ändern. Sie könnten mich fragen, warum ich gerade heute früher aufstehe als sonst. Hat mich etwa das schlechte Gewissen geplagt? Also bleibe ich liegen und krieche erst um 7 Uhr aus dem Bett. Anschließend bestreiche ich 2 Scheiben Eiweißbrot mit einer Protein-Nougat-Creme. Um abzunehmen, versuche ich die Zufuhr von Kohlenhydraten zu reduzieren und es fällt mir leichter als gedacht. Darauf brachte mich der arschgesichtige Kollege, dessen Name ich nicht aussprechen möchte. Er hat locker 20 Kilogramm Gewicht verloren, seit er Low Carb macht. Vielleicht sollte ich ihn als nächstes töten. Andererseits könnte es verdächtig wirken, wenn 2 Mitarbeiter desselben Unternehmens kurz hintereinander auf tragische Weise ums Leben kommen. Frisch geduscht stehe ich in der U-Bahn und checke die Lokalnachrichten. Von einem Mord im Stadtteil Johannes ist nirgends die Rede. Vielleicht bin ich zu früh dran. Vielleicht war die Rauchentwicklung gar nicht so stark und Bettina liegt immer noch unbemerkt in ihrer Wanne. Sollte das der Fall sein, wird sie frühestens in 2 Tagen gefunden werden. Nämlich wenn ihr Ehemann Freitagabend nach Hause kommt. Das wird für ihn kein angenehmer Anblick, befürchte ich. Ich lösche den Browserverlauf meines Handys. Im Büro angekommen, suche ich die Kaffeeküche auf, um mir ein Cappuccino zu machen. Mongolum ist ebenfalls anwesend und wir tauschen ein paar belanglose Floskeln aus. Als ich die Küche verlasse, bittet er mich, Maria ganz herzlich zu grüßen. Ich ignoriere die Anspielung und begebe mich an meinen Platz. Ich checke die Lokalnachrichten und finde immer noch nichts. Gerade als ich Google zu Rate ziehen möchte, fällt mir ein, dass es ziemlich dumm wäre, Begriffe wie Kirchenweg, Feuer und Selbstmord zu googeln. Ich werde mir zu Hause den verschlüsselten Tor-Browser herunterladen, um anonym zu recherchieren. Ich darf nirgends Spuren hinterlassen. Für 10 Uhr ist ein Meeting angesetzt und spätestens dann werden sich meine Kollegen wundern, warum Bettina noch nicht im Büro ist. Um 9.55 Uhr fragt mich unsere Meeting-Assistenz Laura, ob ich Bettina schon gesehen habe. Ich verneine und mache die Baustelle am Nordring verantwortlich. Die steckt bestimmt noch im Stau, versichere ich ihr. Etwa 15 Minuten später ruft Laura bei unserer Empfangsdame an. Hallo Babsi, hat sich die Bettina bei dir gemeldet? Die ist noch nicht eingetroffen, obwohl gleich unser Meeting anfängt. Kurz vor 11 Uhr versucht SEO-Texter Jochen ihr Handy zu erreichen.
Da geht keiner ran, das passt überhaupt nicht zu Bettina. Ich hoffe, es ist nichts passiert, sagt er besorgt.
Bettinas Abwesenheit sorgt für mehr Rummel, als mir lieb ist. Die dummen Arschlöcher sollen die Füße hochlegen und sich über das ausgefallene Meeting freuen. Ich bin jedenfalls über jedes einzelne Team-Meeting froh, das nicht stattfindet. Nun schlägt Jochen auch noch vor, Bettinas Wohnung aufzusuchen.
Vielleicht ist sie ja krank und braucht Hilfe. Ich fahre jetzt hin, kündigt er an.
Wenn Bettina krank wäre, hätte sie bestimmt schon längst angerufen. Wahrscheinlich hat sie nur ihren Wecker überhört und verschläft jetzt. Übrigens hat sie mir gestern aus einem ähnlichen Grund eine Abmahnung erteilt. Ich werde dich schon allein deswegen begleiten, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen, erwidere ich. Wir machen uns auf den Weg zum Parkhaus und steigen in Jochens Audi TTS. Dass es ein Audi TTS ist, weiß ich auch nur, weil er uns vor dem Kauf ständig damit in den Ohren lag. Er wollte immer wissen, für welche Farbe oder Ausstattung wir uns entscheiden würden. Natürlich hatte er seine Wahl längst getroffen, doch es war ihm ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen mitbekamen, dass er sich einen teuren Neuwagen leisten konnte. Und das ganz ohne Finanzierung. Ich kenne Jochen seit 5 Jahren und weiß sonst nichts über ihn. Um genau zu sein, habe ich mit keinem meiner Kollegen über die beruflichen Grenzen hinaus Kontakt. Sie interessieren mich nicht und wahrscheinlich beruht das auf Gegenseitigkeit.
Hast du gestern echt eine Abmahnung bekommen? Fragt er.
Ja, wegen meiner verspäteten Krankmeldung. Ich habe quasi unentschuldigt gefehlt, antworte ich.
Das ist dann wohl Ironie des Schicksals, dass sie jetzt gegen dieselbe Regel verstößt, scherzt Jochen.
Ich nicke, bin in Gedanken aber woanders. Warum benutzt Jochen kein Navi? Er scheint genau zu wissen, wo er hinfahren muss. Hat er etwa eine Affäre mit Bettina? Das kann ich mir nicht vorstellen, denn er sieht relativ gut aus und hat ein teures Auto. Warum sollte er heimlich eine übergewichtige Frau bumsen? Weißt du, wo Bettina wohnt? Frage ich.
Klar, wir sind befreundet. Deshalb mache ich mir Sorgen, weil das gar nicht zu ihr passt. Wir sind übrigens gleich da.
Jochen stellt das Auto in der Hofeinfahrt ab, weil er sicher ist, dass wir nur eine Minute brauchen. Ich tue so, als wäre ich zum ersten Mal hier und studiere die Namen auf den Klingelschildern.
Hä? Ich kann Zetterlein gar nicht finden. Wohnt sie vielleicht unter ihrem Mädchen? Oh, Moment, hier ist sie.
Dann drücke ich auf den Knopf, aber natürlich meldet sich niemand. Ich klingel noch einmal. Die Haustür öffnet sich und eine Frau mittleren Alters tritt heraus. Wir grüßen sie höflich, als sie sieht, dass wir bei Bettina klingeln, teilt uns die Dame mit, dass Bettina um diese Uhrzeit im Büro sein müsste.
Da kommen wir ja her. Sie ist heute nicht aufgetaucht und geht auch nicht ans Telefon. Wir machen uns langsam Sorgen, erklärt Jochen.
Ich habe in meiner Wohnung einen Zweitschlüssel, weil ich Tinis Blumen gieße, wenn sie nicht da ist. Ich kann ihn holen und nachsehen, bietet sie an.
Vielen Dank, das wäre wirklich sehr freundlich von Ihnen, antworte ich.
Die Nachbarin nennt Bettina im Ernst Tini? Jetzt wird's spannend, denn sie wird gleich mit der Leiche ihrer Busenfreundin konfrontiert. Wir laufen gemeinsam die Treppe hoch. Jochen und ich bleiben im 2. Stock vor Bettinas Wohnung stehen und warten darauf, dass die Frau aus dem 3. Stock mit dem Schlüssel zurückkehrt.
Du warst also schon häufiger hier? frage ich Jochen ganz beiläufig. Ja, schon ein paar Mal. An ihrem Geburtstag, nach ihrer Beförderung und so weiter. Da warst du doch auch mehr dabei. Oder war das bei der Irina?
Ja, wir haben uns mal bei Irina getroffen. Hier war ich noch nie. Ich stehe bei Bettina auf der schwarzen Liste, stelle ich fest. Jochen ist die Situation sichtlich unangenehm. Er zuckt nur mit den Schultern. Als die Frau endlich mit dem Schlüssel auftaucht, treten wir zur Seite. Sie schließt die Tür auf und sofort macht sich der Geruch kalten Rauchs bemerkbar. Keine 5 Sekunden, nachdem sie in der Wohnung verschwunden ist, hören wir sie schreien. Ich gehe hinein. Die Frau steht vor dem Badezimmer und hält sich die Hände vors Gesicht.
Oh nein, arme Tini, heult sie.
Mein Gott, was ist passiert?
Frage ich mit einer der Situation angemessenen Aufregung. Sie wimmert und zeigt mit dem Finger auf die Wanne. Bettina liegt leblos darin.
Scheiße, Bettina! Ruft Jochen. Er rennt ins Bad und wirkt völlig überfordert. Karim, kannst du erste Hilfe? Scheiße!
Mit einem Ruck versucht er, den Badevorhang etwas weiter zu öffnen. Einige der Ringe, mit denen der Vorhang an der Stange befestigt ist, gehen dabei kaputt. Er beginnt zu flennen. Am liebsten würde ich einen Scherz machen und Jochen versichern, dass er wegen ein paar kaputter Ringe nun nicht weinen muss. Um keinen Verdacht zu erregen, muss ich aber den Schockierten spielen. Ich setze mich aufs Klo und halte die Hand vor den Mund, als wäre ich völlig überwältigt.
»Ich glaube, für erste Hilfe ist es zu spät«, sage ich mit gequälter Stimme.
Bettina befindet sich immer noch unter Wasser. Ihre Haut ist wirklich sehr blass. wobei sie stellenweise violettfarbene Flecken gebildet haben. Jochen wirkt wie versteinert, Tränen kullern ihm über die Wangen.
»Jochen, wir können sie doch nicht einfach so in der Wanne liegen lassen«, flehe ich mit theatralischer Dringlichkeit. »Bettina aus dem Wasser zu ziehen, wäre bestimmt ein guter Weg, um Spuren zu verwischen.«
»Nein, wir fassen sie lieber nicht an. Wir müssen erst mal die Polizei rufen«, erwidert die Nachbarin.
»Verdammt.« »Wie lange sie hier wohl schon so liegt?«, fragt Jochen.
»Vielleicht seit gestern Abend«, mutmaßt sie. »Niemand nimmt morgens ein Vollbad.« Die Frau ist gar nicht mal so dumm und scheint sich wieder im Griff zu haben. Sie geht an mir vorbei und öffnet das Fenster. »Ich tippe auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Es könnte immer noch Gefahr bestehen, deshalb sollten wir ordentlich lüften. Das passiert häufiger, als man denkt«, erklärt sie.
»Sind Sie Ärztin?«, fragt Jochen.
»Nein, Heilpraktikerin. Die Ausbildung ist aber mindestens so anspruchsvoll wie ein Medizinstudium. Normalerweise sind die Flecken bei Kohlenmonoxidvergiftung mehr so hellrot. Könnte auch am kalten Wasser liegen, aber ich bin wirklich keine Expertin. Ach, meine arme Tini.«
Ich schüttle traurig den Kopf und lege meine Hand tröstend auf ihre Schulter.
»Ich kann es immer noch nicht glauben. Entschuldigen Sie, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Das ist mein Kollege Jochen, ich heiße Kerim.«
»Ich bin die Susa. Ich würde ja gerne sagen, dass es mich freut, euch kennenzulernen, aber unter diesen Umständen...«
Sie beginnt wieder zu heulen.
»Schon okay«, sagt Jochen. »Schon okay«, sagt Jochen und reicht ihr ein Taschentuch. Ich hole mein Handy aus der Tasche und wähle den Notruf. Es dauert keine 10 Sekunden, bis jemand antwortet. Das ist man heutzutage gar nicht mehr gewohnt. Ich erkläre der Person am anderen Ende der Leitung, dass unsere Kollegin tot in der Badewanne gefunden haben, und beantworte brav einige Fragen. Die Stimme fordert mich auf, vor der Wohnung zu warten, nichts zu verändern und vor allem die Leiche nicht anzufassen.
Nichts anfassen? Wie kommt eine Idee?
Ich mache mal das Fenster im Wohnzimmer auf, damit es etwas durchzieht.
Die anderen begleiten mich, während ich das Fenster öffne, legt Susa prüfend ihre Hand auf den Kaminofen.
»Der ist kalt«, sagt sie. Dann öffnet sie die verrußte Glastür des Kamins. Ihr Gesichtsausdruck verrät, dass sie nichts Ungewöhnliches entdecken kann. Jochen fährt mit dem Zeigefinger über den Wohnzimmertisch und zeigt uns anschließend seine schwarze Fingerspitze.
»Das muss ganz schön gequalmt haben, da wundert mich nichts mehr«, sagt Susa.
Egal.
Jochen schüttelt seufzend den Kopf, dann verengen sich seine Augen zu Schlitzen.
»Was ist mit den Rauchmeldern? Hat niemand das Gepiepse gehört? Das kann doch gar nicht sein«, ruft er aufgeregt.
»Also hier im Wohnzimmer hätten die Rauchmelder auf jeden Fall anschlagen müssen. Ich war aber zu Hause und habe nichts gehört«, erwidert Susa.
Sie wischt sich die Hand mit einem Taschentuch ab, während Jochen vorsichtig auf den Wohnzimmertisch steigt. Er entfernt den Rauchmelder aus der Halterung und fummelt dann herum, bis das leere Batteriefach zum Vorschein kommt.
»Da ist keine Batterie drin. Warum wurde sie entfernt?«, sagt er aufgebracht.
Er pfeffert den Rauchmelder wütend auf die Couch. Ich bin nun richtig froh, Jochen begleitet zu haben, denn nun muss ich mir keine Gedanken mehr über Fingerabdrücke oder schlecht verwischte Spuren machen.
Ich gehe kurz rauf, bin gleich wieder da, sagt Susa.
Während sie nach oben geht, setze ich mich mit Jochen auf die Stufen vor Bettinas Wohnung, um auf die Polizei zu warten.
»Shit, die im Büro wissen noch nicht Bescheid. Soll ich Laura anrufen?«, frage ich.
Jochen nickt stumm. Ich habe Lauras Nummer gespeichert, weil ich immer noch hoffe, unsere Marketingassistentin irgendwann bumsen zu können. Es wird ein Wunschtraum bleiben, aber andererseits weiß man ja nie.
»Hey, Laura. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles so krass. Die Bettina ist tot. Wir haben sie in der Badewanne gefunden und gerade den Notruf verständigt. Ich kann es immer noch nicht glauben«, sage ich.
»Ich auch nicht. Hätte niemals gedacht, dass du wirklich die Eier hast, die fette Sau zu killen«, antwortet sie.
»Oha, was ist denn hier los?«
Kapitel 3, ich sehe zu Ende.
Holy shit,
was für ein Cliffhanger. Hätte niemals gedacht, dass du wirklich die Eier hast, die fette Sau zu killen, antwortet sie.
Uiuiuiui.
Also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass der Franz vielleicht deswegen die Bettina umbringen wollte, damit er ihren Körper übernehmen kann. Das war so mein erster Gedanke, dass die jetzt in die Wohnung kommen und sie lebt einfach wieder quasi, aber als Franz. Das war so meine Vermutung, das hat sich jetzt nicht bewahrheitet, aber anscheinend weiß Laura mehr, als sie vorgibt. Das ist ja krass, spannend. Kapitel 3 ist jetzt zu Ende. Sorry wegen der 3 Warnmeldungen, also diese Aufnahme lauter geworden ist, das tut mir sehr leid. Ja, shit. Und Es sind erst 45 Minuten. Ey. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen weiterlesen sollte. Gib mir eine kurze Pause. Ich mache vielleicht doch noch ein bisschen weiter. Na gut, kurze Pause gemacht. Lesen wir noch ein bisschen was vom Kapitel 4, oder? Ja, na komm, ein bisschen was geht noch. Die Pflichtstunde müssen wir schon noch voll kriegen. Das Kapitel war jetzt auch kürzer als gedacht. Ach, mal gucken. Es ist so spannend. Ich kann jetzt nicht aufhören. Sorry. Kapitel 4, der Ball gerät ins Rollen. Junge, Junge, Junge. Immer, wenn ich an Kedi denke, bin ich traurig und glücklich zugleich. Sie war die beste Katze der Welt und das wahrscheinlich entzückendste Geschöpf, das jemals gelebt hat. Kedi war ein nie versiegender Quell der Freude und jeder Moment mit ihr schien perfekt. Für Außenstehende war sie bloß eine gewöhnliche Hauskatze, schwarz und weiß gefleckt. Für mich aber war sie der Beweis, dass nicht alles schlecht ist auf der Welt. Ich habe sie über alles geliebt und manchmal, wenn ich das Haus verlassen wollte und sie ganz traurig geschaut hat, bin ich einfach bei ihr geblieben. Natürlich habe ich niemandem verraten, dass ich es ihr zuliebe tat. Man hätte mich für verrückt erklärt. Also erfand ich Ausreden, wie plötzliche Übelkeit oder dass ich Überstunden machen muss. Morgens habe ich immer den Wasserhahn der Badewanne leicht aufgedreht, damit sich ein schmales Rinnsal bildet. Dann sprang Kedi in die Wanne, um das Wässerchen zu beobachten. Manchmal tat sie sogar ihre Pfoten damit benetzt, um die Tropfen abzuschlecken. Wasser hat sie fasziniert, aber nur in kleinen Mengen. Vor der vollen Badewanne hatte Kedi großen Respekt. Sie war meine Nummer eins, doch dann habe ich eine Frau kennengelernt, mich Hals über Kopf verliebt und begonnen, Kedi zu vernachlässigen. Natürlich kümmerte ich mich weiter um meine Pflichten als Haustierhalter. Ich habe sie ordnungsgemäß gefüttert, gestreichelt und zweimal täglich ihr Klo sauber gemacht. Ich verbrachte aber immer weniger Zeit zu Hause und so kühlte das Verhältnis zwischen Kedi und mir ab. Früher stand sie immer im Flur, um mich zu begrüßen, wenn ich abends nach Hause kam. Irgendwann blieb sie aber nur noch in ihrem Körbchen liegen, wenn ich die Haustür öffnete. Sie schien zu spüren, dass nun ein anderes Geschöpf in meinem Herzen wohnte. Eines Abends kam ich nach Hause und sie wirkte auffallend lethargisch. Das Futter in ihrem Napf hatte sie nicht angerührt. Das war vollkommen untypisch für mein verfressenes Mäuschen. Ich habe sie sofort in ihre Transportbox gesteckt und ein Taxi gerufen, um sie zur Tierklinik zu bringen. Beim Röntgen fand man einen großen Tumor in ihrem kleinen Körper. Für eine Operation war es viel zu spät und so blieb mir nur noch meine Kedi einschläfern zu lassen. Ich wünschte gerade, ich hätte nicht weitergelesen. Oh Mann, es tut mir sehr leid. Als ihr das Mittel injiziert wurde, habe ich sie gestreichelt und ihr versichert, dass alles gut wird. Ich küsste sanft ihre kleinen Pfoten und sie starrte mich einfach nur an, so als wüsste sie nicht, was gerade passiert. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Schmerz empfunden. Too real, Digga, too real. Oh mein Gott. Ich war so dumm und hätte viel früher bemerken müssen, dass meine Kedi sehr krank war. Stattdessen bildete ich mir ein, dass sie trauerte, weil sie mich nicht mit einer Frau teilen musste. Ich fand es süß, dass dieses kleine Geschöpf so etwas wie Liebeskummer empfindet. Wie töricht und dumm von mir. Kedi hat sich natürlich nicht aus Eifersucht oder Kummer zurückgezogen, sondern weil sie schwer krank war. Ich, Vollidiot, war zu eitel, um das zu erkennen. Stattdessen habe ich mir eine dumme Geschichte zusammengereimt, die die Arroganz und Ignoranz, mit der wir Menschen die armen Tiere behandeln, perfekt zusammenfasst. Ich werde Kedi niemals vergessen und ich glaube, dass sie das einzig Gute war, das mir in meinem Leben widerfahren ist. Ich werde mir ihren Tod niemals verzeihen können. Wäre ich nicht so ein Vollidiot, dann hätte ich ihr Leiden viel früher erkannt und sie würde noch leben. Ich weiß nicht, warum ich gerade jetzt an meine kleine Kedi denken muss. Vielleicht brauche ich eine liebevolle Erinnerung, um das herrschende Chaos in meinem Kopf zu überstehen. Ich fühle mich überfordert und mein Gehirn verweigert sich, Lauras Worte zu verarbeiten. »Hey, bist du noch da? Ich muss gleich wieder rein«, sagt Laura. »Ich habe dich nicht richtig verstanden. Wahrscheinlich liegt's am schlechten Empfang«, antworte ich. »Du musst ja nicht den Unschuldigen spielen. Wir reden später in der vier Augen, weil...« »Ja, natürlich, Kerim. Ich informiere sofort die Kollegen. Oh Gott, die arme Bettina, das ist ja so schrecklich. Bis gleich«, sagt sie und legt auf. Es ist unmöglich, dass sie davon weiß. Wie auch? Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Steht Laura etwa mit Franz in Kontakt? Die Lautstärke im Treppenhaus nimmt zu. Verschiedene Personen betreten Bettinas Wohnung. Eine Frau stellt sich mir vor und fragt, ob es mir gut gehe, ob ich einige Fragen beantworten könne und so weiter. Ich stehe neben mir. Was hat Franz mit unserer Marketingassistentin zu schaffen? Mein Verstand ist blockiert, aber vielleicht ist das auch gut so. Die Beamten werden annehmen, dass mich der Tod meiner hochgeschätzten Kollegin in einen Schockzustand versetzt hat. Ich beantworte die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Ich teile der Beamtin unter anderem mit, dass uns die Nachbarin hereingelassen und die Leiche entdeckt hat. dass es nach kaltem Rauch roch und die Nachbarin glaubt, dass es sich um eine Kohlenmonoxidvergiftung handelt. Ich erwähne immer wieder, dass wir ihren Ehemann informieren müssen und er am Boden zerstört sein wird. Anschließend entschuldige ich mich dafür, dass wir das Fenster geöffnet und überall Fingerabdrücke verteilt haben.
Das ist nicht ideal, aber in so einem Moment denken nur die wenigsten rational. Machen Sie sich keine Gedanken. Außerdem lassen sich Ihre frischen Abdrücke gut ausklammern, da sich durch den Rauch eine dünne Rußschicht gebildet hat. Im Fall der Fälle wären eher die Abdrücke unterhalb der Schicht interessant, erklärt die Beamtin.
Scheiße. Falls die Bullen unter der Rußschicht tatsächlich meine Fingerabdrücke finden, bin ich im Arsch. Warum habe ich Jochen erzählt, dass ich noch nie hier war? Ich hätte behaupten sollen, vor ein paar Tagen hier gewesen zu sein, um mit Bettina etwas für die Weihnachtsfeier auszuhacken. Andererseits kann ich das immer noch erzählen und beteuern, dass ich die Überraschung für Jochen nicht verderben wollte. Die Beamten nehmen Wohnung und Leiche weiter unter die Lupe. Die Sprachfetzen, die durch die Tür dringen, klingen vielversprechend. Eine der Stimmen wiederholt mehrmals, dass Fremdeinwirkung auszuschließen sei. Ich höre Formulierungen wie schwere chronische Erkrankung und mögliche Selbsttötung. An Suizid hatte ich bei der Planung gar nicht gedacht. Warum habe ich Bettina nicht einfach gezwungen, einen Abschiedsbrief zu schreiben? Ich hätte mir den ganzen Quatsch mit dem Kamin sparen können. Ich bin so dumm. Es ist typisch für mich, die simpelsten Lösungen zu übersehen. Es ist, als wäre mein Gehirn süchtig, danach Entscheidungen zu treffen, die viel zu kompliziert sind. Ich glaube, dass ich mir das Leben unnötig schwer mache, wenn ich mich daran gewöhnt habe, mich mies zu fühlen. Warum sind meine Gedanken so häufig von der Angst vergiftet? Ich glaube, ich klammere mich an meine Furcht, weil sie mir vertrauter ist als das Glück. Glück ist nur von kurzer Dauer und verwandelt sich früher oder später ohnehin in Schmerz. Für Außenstehende ergibt das keinen Sinn, aber ich kenne nichts anderes und manchmal verheddere ich mich in den klebrigen Pechfäden, aus denen meine Gedanken an besonders traurigen Tagen bestehen. Seit Kiri tot ist, war ich nicht mehr glücklich. Dabei sollte ich mich gerade heute selbst feiern und stolz auf mich sein. Ein Mord zu begehen gehört zu den schwierigsten Aufgaben überhaupt und fürs erste Mal habe ich mich verdammt gut geschlagen. Wahre Stärke bedeutet, die Nerven zu bewahren und seine Pflicht trotz widrigster Umstände zu erfüllen. 9 von 10 Menschen hätten nicht den Mumm dazu, doch ich hab's durchgezogen. Es wird Zeit, meine schiefe Selbstwahrnehmung zu korrigieren. Warum leide ich noch immer unter mangelndem Selbstbewusstsein, obwohl ich doch von Gott höchstpersönlich auserwählt wurde? Das ist gänzlich absurd. Die Bullen gehen immer noch ein und aus. Einerseits möchte ich verschwinden, denn ich habe Angst, mich versehentlich zu verplappern oder durch eine Unachtsamkeit zu verraten. Andererseits könnte ich wertvolle Informationen gewinnen, wenn ich bleibe und unauffällig lausche, während ich den trauernden Kollegen mime. Auf jeden Fall habe ich keinen Bock mehr herumzustehen. Ich setze mich wieder auf die Treppe und Jochen telefoniert. Die Polizistin kommt noch einmal heraus und fragt nach Bettinas gesundheitlichen Problemen.
Wir haben Herzinsuffizienz- und Diabetesmedikamente gefunden, aber die könnten ja auch ihrem Ehemann gehören, erklärt sie.
Jochen legt sein Smartphone zur Seite. Bettina hatte Herzprobleme und außerdem musste sie Insulin spritzen. Sie hat mir oft ihr Leid geklagt, weil es fast unmöglich ist, der Diabetikerin Gewicht zu verlieren. Ihre Adipositas hat ihr viel Kummer bereitet, antwortet Jochen.
Wissen Sie, ob Frau Z. allein psychische Probleme oder andere Sorgen hatte?
Hakt die Beamtin nach. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, antwortet Jochen. Ich wittere meine Chance. Also in letzter Zeit hat sie sich schon etwas seltsam verhalten. Am Montag saß sie weinend an ihrem Schreibtisch und gestern hat sie mir eine schriftliche Abmahnung überreicht, bloß weil ich am Dienstag krank war und es versäumt hatte, vor 9 anzurufen. Sie wirkte angespannt und ich habe sogar kurz befürchtet, dass sie mich gleich anspringt oder so, füge ich hinzu.
Anspringt? Können Sie das näher definieren?
Fragt sie, während sie sich weitere Notizen macht. Ich weiß, dass es blöd klingt, aber sie stand zitternd mit geballten Fäusten vor mir, so als ob sie mir am liebsten eine reinhauen wollte. Keine Ahnung, was mit ihr los war. Sie hat dann wortlos den Raum verlassen, antworte ich.
Haben Sie Frau Zetterlein in irgendeiner Art und Weise provoziert? Was könnte dieses Verhalten ausgelöst haben?
Keine Ahnung. Ich habe mich bei ihr für mein Fehlverhalten entschuldigt und überhaupt nicht widersprochen oder so, obwohl die Abmahnung meiner Meinung nach ungerechtfertigt war.
Okay, das war also gestern. Warum hat sie am Montag geweint?
Fragt die Beamtin weiter. Kennen Sie diese Supermarktwerbung mit dem alten Mann, der ganz traurig ist, weil ihn seine Kinder nie besuchen? Der Clip lief bei ihr am Montagvormittag in der Dauerschleife. Sie hat Rotz und Wasser geheult und dabei bestimmt eine komplette Packung Taschentücher verbraucht. Das war echt bizarr, erkläre ich. Die Beamtin wendet sich Jochen zu.
Können Sie das bestätigen?
Ich war am Montag nicht so früh im Büro, aber andere Kollegen haben es auch erwähnt. Für Bettina ist das eher untypisch, denn sie war immer eine sehr starke Persönlichkeit und definitiv ein Vernunftsmensch. Das mit den Rauchmeldern passt auch überhaupt nicht zu ihr.
Die Beamtin macht sich weiter Notizen und wirkt unbeeindruckt.
Das kommt leider häufiger vor, als man denkt. Kaminbesitzer oder Raucher entfernen oft die Batterien, weil die Sensoren der Rauchmelder recht empfindlich sind, erklärt sie.
Ja, wenn ich Pfannkuchen mache, fängt in meiner Küche auch jedes Mal der blöde Rauchmelder zu piepsen an, füge ich naiv hinzu. Die Polizistin nickt und schreibt Sachen ins Notizbuch, die ich nicht entziffern kann.
Brauchen Sie sonst noch was von uns? Wir müssen ins Büro zurück und unsere Kollegen informieren. Oh Gott, wir sollten unbedingt den Peter anrufen, jammert Jochen.
Der Ehemann der Verstorbenen wurde bereits informiert, beruhigt ihn die Beamtin. Sie können gerne gehen. Sollten noch Fragen auftauchen, melden wir uns bei Ihnen. Jochen und ich wechseln während der Rückfahrt kein einziges Wort. Aus den Augenwinkeln kann ich beobachten, dass er gelegentlich kurze Heulanfälle hat. Wahrscheinlich kommen Erinnerungen hoch. Ich weiß nicht, was ich tun soll, also klopfe ich ihm ein paar Mal auf die rechte Schulter. Quasi ein nonverbales Alles wird gut, eine nonverbale Alles wird gut Geste. Im Büro stehen alle in den Gängen herum und wirken sehr bestürzt. In Wahrheit juckt Bettinas Tod selbstverständlich kein Schwein, aber gesellschaftliche Zwänge verlangen eben, dass wir Betroffenheit und Trauer signalisieren. Dabei könnte ich aus dem Stegreif mindestens 20 Kollegen benennen, die überaus glücklich darüber sind, Bettina nie mehr wiedersehen zu müssen. Einerseits geben sie sich trauernd, doch gleichzeitig möchten sie unbedingt makabre Details hören. Ein wenig mehr Fingerspitzengefühl hätte ich von diesen emotionalen Krüppeln schon erwartet.
Ihr Armen, das war bestimmt ein traumatisierender Anblick. War sie echt nackt? Man kann nur hoffen, dass sie nicht leiden musste. Glaubst du, dass es Selbstmord war?
Ich habe ja auch ein paar Gramm zu viel, aber bei ihr war der Herzinfarkt doch nur eine Frage der Zeit.
Diese geballte Schamlosigkeit widert mich an. Ich überlasse es Jochen, ihre dämlichen Fragen zu beantworten. Einerseits wirkt der Tod unglücklich, aber gleichzeitig scheint er die Aufmerksamkeit seiner Kollegen zu genießen. Es ist wie bei einer Pressekonferenz und Jochen ist der Pressesprecher, der die Fragen der neugierigen Journalisten beantwortet. Er behauptet, dass Bettinas Leiche sehr friedlich aussah und sie bestimmt nicht leiden musste. Anschließend schlägt er vor, ein großes Foto von ihrem Eingangsbereich aufzuhängen und ein Kondolenzbuch daneben zu legen. Darin können wir dann alle unsere Gefühle festhalten und niederschreiben, warum wir Bettina so toll fanden. Der Geschäftsführer nähert sich und versucht ebenfalls tief traurig auszusehen. Sicher würde er uns am liebsten befehlen, sofort wieder in die Arbeit zu gehen, aber das würde seinem Image schaden. Interessant finde ich, dass Stingel nur dann souverän und weltmännisch wirkt, wenn man ihm alleine gegenübersteht. Befindet er sich in einer größeren Gruppe, strahlt er extreme Unsicherheit und Nervosität aus. Seine Bewegungen werden unruhig, was wiederum die Schlacksigkeit seiner Arme und Beine verstärkt. In kurzen Hosen sieht er bestimmt lustig aus.
»Dürfte ich Sie beiden kurz ins Besprechungszimmer bitten?«
Er wartet unsere Antwort nicht ab, sondern geht direkt voraus. Wir folgen ihm brav. Er hält inne, bis wir uns setzen, um dann die Tür hinter uns zu schließen. Er bewegt sich mit langsamen Schritten, so als gingen ihm bedeutsame Gedanken durch den Kopf. Mit einem schweren Seufzer lässt er sich am Kopfende des Tisches nieder. Seine besorgte Miene wirkt dermaßen aufgesetzt, fast schon wie eine komödiantische Darbietung. Wird er Bettinas Nachfolger verkünden? Nein, dafür wäre es noch zu früh.
Erst einmal möchte ich mich bei Ihnen ganz ausdrücklich bedanken. Als Frau Zetterlein nicht zum Meeting erschienen ist, haben Sie Empathie und Menschlichkeit bewiesen,
sagt er, während er eine der Wasserflaschen öffnet, die auf dem Tisch steht. Seine mit Uhrzeiten bedeckte Smart-Bottle trägt er anscheinend nicht immer bei sich.
Ich kann Ihnen versichern, dass es nicht selbstverständlich ist, die Wohnung der Chefin aufzusuchen, weil man sich Sorgen um sie macht. Den meisten Arbeitnehmern geht der Vorgesetzte, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, am Arsch vorbei. Die würden sich einen entspannten Tag machen und die Chance nutzen, früher nach Hause zu gehen. Das zeigt einmal mehr, dass Bettina Zetterlein eine tolle Führungskraft war, sagt er.
Danke, Herr Stingel, und ja, Bettina war wirklich eine tolle Chefin, ein ganz besonderer Mensch,
erwidert Jochen den Tränen nahe. Ich würde am liebsten einwenden, dass sie eine beschissene Führungskraft war und mich wie Dreck behandelt hat, nur weil ich mal einen dummen Spruch über sie gebracht habe. Top-Führungskraft, Meier erst. Ich nicke trotzdem zustimmend und lege Jochen erneut eine Hand voll Mitgefühl auf die Schulter.
Frau Zetterlein zu ersetzen war wahrscheinlich keine leichte Aufgabe und momentan sind andere Dinge ohnehin wichtiger. Ich finde Ihre Idee mit dem Porträt und dem Kondolenzbuch im Eingangsbereich übrigens hervorragend. Gefühlvoll und aufmerksam. Wollen Sie sich darum kümmern oder soll ich?
Ich mach das gerne. Bettina war schließlich nicht nur meine Vorgesetzte, sondern auch eine Freundin. Ich finde das schuldig ihr, antwortet der ekelhafte Schleimer.
Der schlachsige Stingel hält seine Pflicht für getan und erhebt sich.
Ich möchte Ihnen ausreichend Zeit geben, Frau Zetterlein zu betrauern. Es wäre pietätlos, jetzt schon über Ihre mögliche Nachfolge zu sprechen, zumal ich überlege, den Posten extern zu besetzen. Ich werde diesbezüglich ein Meeting mit der Abteilung einberufen. Warten wir, bis wieder etwas Normalität einkehrt. Ich wünsche uns allen viel Kraft, erklärt er theatralisch.
Dann steht er auf und verlässt den Raum zügig, so als wäre er heilfroh, die Sache hinter sich gebracht zu haben. Seine angebrochene Wasserflasche lässt er natürlich stehen. Einer seiner Untergebenen wird sie schon entleeren und in den Kasten zurückstellen. Ich gehe zu meinem Platz, um meine Mails zu prüfen. 9 Nachrichten stammen von Kollegen, die wissen möchten, ob es mir gut geht.
Wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann bla 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 bla.
Tatsächlich wollen diese Arschlöcher nur ihre Sensationsgier befriedigen. Ich mag vielleicht ein Mörder sein, aber so tief werde ich nicht sinken. Bevor ich die E-Mails lösche, prüfe ich, ob ich unter den Absendern auch optisch ansprechende Kolleginnen befinden. Nach dem, was ich heute erlebt habe, stehen die Chancen für Sex aus Mitleid hervorragend. Leider stammen alle Nachrichten von älteren und oder übergewichtigen Damen und wandern somit direkt in den Papierkorb. Ich versuche, Blickkontakt zu Laura aufzunehmen, doch sie scheint in ihre Arbeit vertieft. Just im selben Moment vibriert mein Handy. Sie hat mir eine WhatsApp-Benachrichtigung gesendet. Hey Karim, du hast heute so viel durchgemacht. Falls du jemanden zum Reden brauchst, sag einfach Bescheid. Wir Kollegen müssen jetzt mehr denn je zusammenhalten. LG Laura, lautet der Text. Ich antworte ihr, dass es mir sicher gut hätte, mit jemandem über diesen schrecklichen Tag zu sprechen. Wir vereinbaren, nach Feierabend ein Bier trinken zu gehen. Ich lege mein Smartphone wieder auf den Tisch und beschließe, Maria einen kurzen Besuch abzustatten. Offensichtlich hat sie denselben Gedanken, denn wir begegnen uns auf halber Strecke. Sie blickt sich kurz um, da wir ungestört sind, umarmt sie mich. Oh Gott, du armer kleiner Schatz, sagt sie tröstend, während sie mir mit ihrer Hand über den Rücken streicht. Kann ich was für dich tun? Sie drückt mich ganz fest und ich spüre ihre geilen Titten. Mein Schweif wird sofort hart und ich schäme mich. Mann, was ist nun mit mir los? Ich bin ziemlich durch den Wind, entschuldige bitte. Maria nimmt meine Hand und führt mich in ein Büro. Sie schließt leise die Tür. Die sind noch bis Montag auf Messe, also sind wir ungestört, flüstert sie. Maria öffnet meine Hose. Von Sex im Büro habe ich schon immer geträumt, aber es ist seltsam, dass dieser Traum gerade heute in Erfüllung geht. Werde ich von Franz belohnt, weil ich einen schlechten Menschen ausgelöscht habe? Maria gibt sich Mühe, dennoch verflüchtigt sich meine Erektion. Was ist denn los? Fragt sie enttäuscht. Das würde ich auch gern wissen. Tut mir leid, ist wahrscheinlich der ganze Stress heute. Schon okay, Schatz, du brauchst bloß ein bisschen Ruhe. Heute Abend koche ich dir was und dann machen wir es uns auf der Couch gemütlich, sagt sie. Ich traue mich nicht, ihr zu sagen, dass ich nach der Arbeit mit Laura ein Bier trinken möchte. Stattdessen erzähle ich ihr, dass ich mich mit Kollegen treffen werde, um auf Bettina anzustoßen. Wir werden schöne Geschichten über sie austauschen und uns wahrscheinlich hemmungslos betrinken. Genau das hätte Bettina gewollt. Morgen Abend gehöre ich aber nur dir allein, lüge ich. Wir küssen uns noch einmal und dann kehre ich an meinen Schreibtisch zurück, um den Rest meines unproduktiven Arbeitstages hinter mich zu bringen. Ich frage mich, ob die Polizei etwas Verdächtiges entdeckt hat. Muss ich auf der Hut sein? Auf jeden Fall gilt es, die Fassade des trauernden Kollegen weiter aufrechtzuerhalten. Ich sollte mich heute also nicht durch die Instagram-Profile junger Schlampen klicken. Für den Fall, dass ich überwacht werde, suche ich bei Google nach Stichwörtern wie Freund gestorben und Trauer verarbeiten. Dann hole ich ein paar der gelöschten Mails aus dem Papierkorb, um sie doch noch zu beantworten. Ich muss jede Gelegenheit nutzen, die Theorie vom tragischen Unfall zu untermauern, zumal ich sowieso nichts Besseres zu tun habe. Vielen Dank für dein Mitgefühl. Es war wirklich eine schmerzvolle Erfahrung, mit Bettinas leblosem Körper konfrontiert zu werden. Damit rechnet man ja nicht. Anscheinend ist sie durch eine Rauchentwicklung im Kamin bewusstlos geworden, in der Wanne ertrunken. Ihre Zuckerkrankheit hat das Herzleiden und das Herzleiden lassen sich aber auch andere Todesursachen zu. Die Polizisten halten sogar Selbstmord für möglich. Bei sämtlichen Rauchmeldern fehlten die Batterien. Krass, oder? Der einzige Trost ist, dass sie wohl sanft eingeschlafen ist und nicht leiden musste. Um 17 Uhr steht Laura auf und packt ihren Kram zusammen. Ich trage meine Kaffeetasse in die Küche, um sie ordnungsgemäß in der Spülmaschine abzustellen. Zwei Kollegen lauern vor dem übrig gebliebenen Gratis-Obst, das uns die Geschäftsleitung jeden Morgen spendiert. Die gesundheitsbewussten Pfennigfuchser packen sich abends immer die restlichen Früchte ein. Ich grüße die beiden und schaue traurig. Schließlich hat mich Bettinas Tod zutiefst erschüttert. Als ich die Spülmaschine öffne, schlägt mir warmer Wasserdampf entgegen. Scheiße. Wer beim Öffnen mit frisch gespültem Geschirr konfrontiert wird, muss die Spülmaschine ausräumen. So lautet das ungeschriebene Gesetz. Wären die blöden Obstschmarotzerinnen nicht in der Küche, könnte ich meine Tasse im Spülbecken abstellen und mich heimlich verpissen. Gerade als ich mich bücke, um den Besteckkorb zu entnehmen, geschieht das Unfassbare. »Hey, wir übernehmen das. Mach dir keinen Kopf deswegen. Du hast heute reichlich durchgemacht«, sagt eine der Fruchtschnorrerinnen. »Es ist das erste Mal, dass ich diese verkackte Spülmaschine nicht allein ausräumen muss. Bettinas Tod war definitiv nicht umsonst.« »Oh, danke schön. Ich bin wirklich etwas neben der Spur. Ich muss nach Hause, glaube ich.« Mit ernster Miene verlasse ich die Küche und schnappe mir meine Jacke. Laura wartet vor dem Fahrstuhl auf mich. Wir schweigen uns an, bis wir die Aufzugkabine betreten. Sie blickt auf die Uhr. »Okay, ist jetzt 17.10 Uhr. Wir sollten uns nicht in der Öffentlichkeit unterhalten, sondern besser bei mir oder bei dir zu Hause. Hab keinen Bock, ständig aufpassen zu müssen, ob jemand mithört«, erklärt sie. »Okay, dann gehen wir zu mir«, antworte ich. »Ich habe jetzt aber eine Freundin. Ich möchte nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst.« Wir müssen beide lachen. In meiner Wohnung ist es kalt, weil ich heute Morgen anscheinend vergessen habe, das gekippte Küchenfenster zu schließen. Ich führe Laura ins Wohnzimmer und gehe in die Küche, um uns 2 Flaschen Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Vor dem Öffnen checke ich das Verfallsdatum, denn zu Hause trinke ich nur, wenn ich Gesellschaft habe, und ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt Gesellschaft hatte. Ich drücke Laura eine eiskalte Flasche in die Hand und mache es mir neben ihr auf der Couch gemütlich. »Okay, seit wann kennst du Franz? Bekommt er alles mit, was sich in deinem Kopf abspielt?«, frage ich. Laura nimmt einen Schluck aus der Flasche und lehnt sich zurück. Ich habe mal gelesen, dass sich Menschen unbewusst zurücklehnen, wenn sie an Ereignisse aus der Vergangenheit denken. Franz kenne ich seit 3 Jahren und ich habe echt keine Ahnung, ob er alles mitbekommt, was ich denke. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ständig unsere Stimmen in seinem Kopf herumschwirren. Wahrscheinlich muss er sich schon bewusst auf jemanden konzentrieren, um sich in die Gedanken einzuklinken, antwortet sie. Okay, und musstest du auch schon Leute umbringen, bohr ich weiter? Laura knibbelt am Etikett ihrer Bierflasche herum. Ja, ein paar Mal. Und du hast kein Problem damit? Keine Ahnung. Am Anfang waren es nur Leute aus dem indirekten Umfeld. Mein ehemaliger Vermieter zum Beispiel. Vor einem Jahr musste ich einen Beamten killen, der im Zollamt draußen im Hafen gearbeitet hat. Dass mein Arschloch-Ex dort manchmal Motorradteile aus Übersee abholen musste, habe ich erst später durch Zufall erfahren. Er ist übrigens bei einem Unfall auf der Autobahn verreckt. Ich hatte damit nichts zu tun, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Franz beteiligt war. Oh, mein aufrichtiges Beileid. Nee, das war das Beste, was mir passieren konnte. Am Anfang hatte ich 1000 Fragen, aber man muss nur ein wenig warten und dann fügen sich die Puzzleteile ganz von selbst zusammen. Wenn man jemanden wegmacht, setzt das nämlich viele Sachen in Gang und damit meine ich positives Zeug. Fühlst du dich mies dabei? Frage ich. Ich habe echt versucht, Reue zu spüren, aber das Töten juckt mich einfach nicht. Dass ich endlich mit jemandem darüber reden kann, finde ich viel krasser. Du kannst dir nicht vorstellen, wie befreiend das ist. Franz hat mir ja kaum was erklärt. Das meiste musste ich mir selbst zusammenreimen. Ich habe mal eine Sendung über Serienkiller gesehen und da ging es um einen Typen, der in den 70ern in New York einige Leute gekillt hat. Angeblich hat ihm der Hund seines Nachbarn aufgetragen, die Morde zu begehen. Ich habe ein wenig gegoogelt und viele ähnliche Fälle entdeckt, und zwar auf der ganzen Welt. Ich glaube nicht, dass die alle geisteskrank waren, erklärt sie. Ich weiß nur, dass ich in seinen Augen nicht das Zeug zum Gotteskrieger habe, aber bereits einen Tag nach meiner Rekrutierung jemanden umbringen musste. Was er wohl davon hat, dass Maria tot ist? Bettina. Bettina ist tot, nicht Maria. Er hat was davon, weil du was davon hast. Was habe ich denn davon, außer ihre dumme Fresse nicht mehr sehen zu müssen, antworte ich. Dein Leben wird sich verbessern, wart nur ab, versichert sie mir. Das erklärt aber nicht, warum er gerade uns ausgewählt hat. Mensch, du kennst ihn seit 3 Jahren, hast nie diese Frage gestellt. Ich musste die Frage nicht stellen, weil ich wohl schlauer bin als du. Karim, die Antwort ist offensichtlich. Er hat uns ausgesucht, weil wir kaputt sind und alles tun würden, um unser beschissenes Leben zu verbessern. Und jetzt halt die Fresse und schaut zu. Laura nimmt einen Kuli aus ihrer Tasche und kritzelt auf einem Pappuntersetzer herum, der auf dem Tisch liegt. Anschließend legt sie ihre linke Hand auf meinen Arm. Okay, es ist jetzt 17.10 Uhr. Wir sollten uns nicht in der Öffentlichkeit unterhalten, sondern besser bei mir oder bei dir zu Hause. Hab keinen Bock, ständig aufpassen zu müssen, dass jemand mithört, erklärt sie. Hä? Wir stehen wieder im Aufzug, den wir vor ungefähr 45 Minuten verlassen hatten. Laura hält mir grinsend den bekritzelten Untersetzer vor die Nase. Je früher du aufhörst, dumme Fragen zu stellen, desto schneller wirst du alles verstehen, erklärt sie. Ich muss kurz die Augen schließen. Ich fühle mich geistig ermattet, so als wäre mein Verstand nicht imstande, das Geschehene zu akzeptieren. Mir ist schwindelig. Ich würde am liebsten gegen die Wände des Fahrstuhls treten, um mich zu vergewissern, dass sie nicht bloß eine Kulisse aus Sperrholz und Pappe handelt. Ich schließe die Augen und presse meinen Kopf gegen die Metallwand. Das kalte Gefühl an der Schläfe entpuppt sich als Wohltat. Hey, ist alles okay? Fragt Laura. Ich will mich jetzt einfach nur hinlegen. All das war zu viel für einen Tag, antworte ich mit weinerlicher Stimme. Kannst du uns bitte wieder zu mir nach Hause beamen? Geht nicht, ich kann nur die Uhr zurückdrehen und dann lande ich genau dort, wo ich zur entsprechenden Zeit war, erklärt sie. Die Fahrstuhltür öffnet sich und wir verlassen das Gebäude. Vor nicht mal 3 Minuten saßen wir auf meiner Couch. Das ist vollkommen absurd. Das heißt, du warst noch nie bei mir zu Hause, frage ich. Stimmt, ich kann mich zwar genau an deine Bude erinnern, aber es ist jetzt ungefähr 17.15 Uhr und ich war ja erst kurz vor 18 Uhr bei dir, also habe ich deine Wohnung noch nie zu Gesicht bekommen. Hätte ich in der Schule richtig aufgepasst, dann könnte ich es bestimmt erklären. Ich kann mich noch erinnern, dass Ort und Zeit in der Physik voneinander unabhängig behandelt werden oder so. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was das bedeutet, antworte ich. Laura und ich laufen wieder in Richtung U-Bahn-Haltestelle. Ich hasse diesen täglichen Marsch, weil sich Fußgänger und Radfahrer denselben schmalen Weg teilen müssen. Die Angst vor einer Kollision ist ständiger Begleiter. Ständig jammern die Radfahrer über rücksichtslose Autofahrer, die ihnen angeblich nach dem Leben trachten. Doch sie verhalten sich genauso asozial. Hinter uns ertönt ein Fahrradklingeln und wir gehen zur Seite. »Schau mal, da radelt die Ute aus der Finanzabteilung«, sagt Laura laut. Ich verstehe ihren Wink. Um keinen Verdacht zu erregen, reden wir über Bettinas schrecklichen Unfall. »Ich würde an deiner Stelle morgen zu Hause bleiben, Kerim. Du hast heute viel mitgemacht und du musst ja auch erst einmal emotional verarbeiten.« »Vielleicht hast du recht. Ich kann es immer noch nicht fassen. Als wäre das alles ein böser Traum«, sage ich. »Wahrscheinlich stehst du noch unter Schock. Das darfst du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich begleite dich nach Hause. Keine Widerrede.« In der U-Bahn starren wir beide auf unsere Handys. Gelegentlich lichte ich meinen Blick unauffällig auf Laura. Wie sehr man sich doch in einer Person täuschen kann. Nach außen wirkt Laura wie ein schüchternes Mauerblümchen, das sich von der gesamten Welt auf der Nase herumtanzen lässt. Die 21-jährige Marketingassistentin hat unter Bettinas passiv-aggressiver Art heftiger gelitten als jeder andere Kollege. Einmal saß sie sogar weinend im Treppenhaus deswegen. Ich habe sie damals getröstet, um Pluspunkte zu sammeln und meine Chancen bei ihr auszuloten. Sie reagierte nicht unbedingt abweisend, aber auch nicht empfänglich. Eher ängstlich und auf eine respektvolle Art distanziert. Nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte ich sie für eine Serienmörderin im Auftrag Gottes gehalten. Wie sehr man sich doch in einem Menschen täuschen kann. So, das war Kapitel 4. Kapitel 5, der Teufel steckt im Detail. Mal gucken, ob wir noch weiterlesen, wie wir noch weiterlesen. Keine Ahnung. Ah, es war auf jeden Fall viel. Ich bin ganz schön fertig jetzt. Aber es ist ein echt, echt guter Read. Und wir sind jetzt bei 32% des Buches. Also es wartet noch sehr, sehr viel, Leute. Es ist noch nicht zu spät. Wenn es euch gefällt und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann tut euch selbst den Gefallen und lest es selber. Ich weiß nicht, ob ich noch einen vierten Teil mache, tatsächlich. Ihr Lieben, jetzt aber erstmal genug der Worte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Grüßt mir eure Mütter und bis zum nächsten Mal. Medal of you